Wir machen heute weiter mit unserer Reihe, so mehr als ein Song, und heute predigt Dirk. Ja, herzlich willkommen, Dirk. Ja.
Also nicht, dass ich das brauche, aber es fühlt sich gut an, die Fans in der zweiten Reihe sitzen zu haben hier. So, ich möchte euch gleich am Anfang ein kurzes Video zeigen. Und ich gebe dem Benjamin noch ein paar Sekunden Zeit, mal zu gucken, ob das funktioniert mit unserer Technik. Auf alle Fälle. Scary, scary. Geht das noch ein bisschen höher? Der Pult fällt schon unter der Last der Salbung, die auf mir liegt heute hier. Okay. Vater, wir danken dir, dass eine Beziehung mit dir real ist, dass wir dich im Alltag erleben, dass, wenn Paulus im 2. Korinther betet, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch sei, das ist etwas, was erlebbar ist, dass Glaube lebendig ist. Und wir bitten dich, dass du ein Stück von dieser Lebendigkeit in uns neu hineinpflanzt heute, unsere Beziehung mit dir tiefer machst, unsere Freude an dir größer werden lässt. Und das beten wir im Namen deines einzigen, kostbaren und wertvollen, herausragenden Sohnes, Jesus Christus. Amen. Das Video, was ich euch mitgebracht habe, ist ein Video über eine Mission zum Mars. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Holländer versuchen, eine Mars-Mission zu machen. Das heißt, sie versuchen, ich glaube, das Ziel ist, 25 oder 50 Leute permanent auf dem Mars zu kolonisieren. Bis zum Jahr 2020 sollen also die Freiwilligen, die mit einem One-Way-Ticket, also nur ein Weg, nur hin, auf den Mars kommen. Es gibt keinen Weg zurück. Die Technik ist einfach noch längst nicht so weit, dass wir das schaffen oder dass die Menschheit das schafft, die Leute wieder zurückzuholen. Die Raketentechnik funktioniert dann nicht, es ist zu viel Material, was man braucht. Und es haben sich 10.000 Leute gemeldet, die auf dem Mars und nie wieder zurück. Das sind alles unglückliche Ehemänner, ja, die ihre Frauen angemeldet haben, ja, also. Ich würde sagen, ja, versuch's mal mit einem Frauenwochenende, ja, guck mal, wie es nur 3 Tage ist, dann kriegst du sie wieder, ja, muss ja nicht immer gleich die Mars-Mission sein. Wie auch immer, ich habe euch das also als kurzes Video mitgebracht, ist nur auf Englisch. Wer dem Englisch nicht so mächtig ist, es wird nichts anderes gesagt, als was ich euch eben gerade gesagt habe. Und dann als zweites Video wird eine Frau interviewt, die unter den letzten 100 Kandidaten ist. Also die Kandidaten wurden sozusagen ausgesucht, und es gibt jetzt 100 Freiwillige, und eine von denen wurde interviewt, und die möchte ich euch dann auch noch gleich zeigen. So, als erstes hier mal Mars Mission.
More than 200,000 people worldwide submitted video applications. Scientists, academics, and those just seeking adventure. Among the top 100 candidates, 29-year-old Josh, an engineer and stand-up comedian from Australia.
And I want to commit my life to making the colonization of Mars a reality.
And Ryan, a 21-year-old physics student at Oxford University in the UK.
Humanity's greatest strength is our ability to dream of a better world, to imagine a future, and to inspire a generation, to bring it to life.
And 42-year-old high school teacher Joanne from Canada.
I'm ready. Let's do it. Let's go to Mars.
But some are skeptical about the entire plan and whether they can raise the billions of dollars needed to fund it, especially since only about half of previous unmanned missions to Mars have succeeded. What's more, a recent study by MIT found that even with current technology, if the group succeeded in getting there, they would likely only survive 68 days. It's also about what's ethical.
We didn't send people to the moon on a one-way trip for the first time. would have been easier to do that.
These 100 applicants will now go on for further testing, including team-building exercises and isolation testing. The journey to Mars will take about 7 months, but for those chosen, it's the biggest decision of their life. Michael Holmes, CNN.
Okay, 7 Monate Flugzeit, muss man überlegen. Ja, du sitzt 7 Monate in einem Sitz, ja, der enger ist als den wir so im Flugzeug fliegen. Ja. Und dann bist du deinen Rest deines Lebens in dieser kleinen Box, in dieser Kugel. Habt ihr das gesehen? Und raus gibt's nur mal zu ganz wenigen Gelegenheiten. Gibt's auch keinen, ja, das Gassi führen geht nicht, ja. Kein Strauch, kein Baum, wo du dich mal drunter legen kannst, sondern du bist dein Rest deines Lebens in dieser Kugel. Jetzt gibt es eine Frau, die sich dafür beworben hat. Also eine von den 200.000. Okay. Können wir das, kriegen wir das Interview auch noch hin?
Chris, why do you want to go to Mars?
Well, Allison, I think there are a lot of great reasons to go to Mars. If I had to choose one, I would say that it is that on Mars, we can answer scientific questions that we cannot answer directly on Earth, the most important of which is, are we alone in the solar system and the universe? Mars was once a warm, wet world, a lot like Earth, but it became dry and cold. When it was warmer and wetter, did it ever foster life? And if so, is that life still there?
Uh-huh.
We've been exploring the planet for almost 40 years using robotic probes and from orbit, but I think there's no substitute for putting human boots on the ground, putting human scientists there, being able to touch the soil, analyze it directly, and answer a fundamental question that we've all always wondered about.
Okay, Sonia, 200,000 people applied for this opportunity. You are one of the 100 finalists. Why do you want to move there permanently?
This is an opportunity to become part of a legacy that stretches from Christopher Columbus and Magellan all the way to Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Mars is going to be the next giant leap for mankind. I can think of no more noble or exciting endeavor to be a part of.
Okay, so, reicht hier, reicht hier. Den Satz finde ich richtig wichtig. Okay, guck mal, jetzt können wir mal die PowerPoint anfangen. Dankeschön. Hat super geklappt, Benjamin. Großen Applaus für dich. Okay, jetzt guck mal, was die Frau gesagt hat. Also das war Sonja, da gibt es gleich ein Bild von ihr nochmal. Und ich habe es euch aufgeschrieben, falls ihr es in der Schnelle nicht gehört habt. Nächster Slide. Die Reporterin von CNN fragt Sonja, why do you want to move there permanently? Sonja, warum willst du für immer auf den Mars umziehen? Und da sagt Sonja, I can think of no more noble and exciting endeavor to be part of. Ich kann mir keine edlere und aufregendere Mission vorstellen, als Teil der Mars-Mission zu sein. Übrigens, wenn du das Video dir angucken willst, ich gebe den Link ein bisschen später. In dem Interview findet man raus, dass Sonja verheiratet ist, ja, und Kinder hat. Und man fragt hat, und die Reporterin fragt, was sagt dein Mann, was sagt deine Kinder dazu? Und die Antwort für Sonja ist, they are wholeheartedly supporters. Also die stehen hinter meiner Vision von ganzem Herzen. Ja. Also die Frau möchte ich nicht in meiner Seelsorge haben. Ja. Ich weiß, da ist was grundsätzlich schief in meiner Ehe. Ja. Also wenn Nadja zu mir sagt, ich stehe voll hinter dir, ja, für die Mars-Mission, irgendwo, ja, sind die letzten Ehejahre dann nicht so gelungen. Egal. Sonja kennt keinen nobleren und keine aufregendere Mission, als Teil der Mars-Mission zu sein. Und nächste Folie. Obwohl ich nicht interviewt wurde von CNN, ja, falls mich CNN mal interviewen würde, würde ich sagen, I can think of no more noble and exciting endeavor than to live for the glory of God. Ich kann mir keine edlere und aufregendere Mission vorstellen, als für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und ich weiß, dass diese Worte, das sind nur Worte, die in deinem Herzen noch nicht viel bewegen. Ja. Dieses Wort Herrlichkeit Gottes muss man einfach schmecken. Du musst es wenigstens ein Stück erfahren, um das Gewicht in deiner Seele sacken zu lassen, was dahinter so steht. Das Wort Herrlichkeit selbst, das hebräische Wort dafür, Kabod, kommt also aus dem Hebräischen, heißt das so viel wie schwer. Das heißt, da kommt diese Idee her, die die Hebräer vergleichen, das, was gewichtig ist, was wirklich Wert hat, was Substanz hat, mit Schwere, und das, was wenig Substanz hat, was also vergänglich ist, mit Leichte. Deshalb gibt es zum Beispiel auch in den im Prediger, Kapitel 1, Vers 14 in dem Buch Prediger, diesen Satz, wo der Prediger sagt, alles Streben unter der Sonne, also ohne Gott, ist wie ein Hechzen und ein Lechzen nach Wind. Ja, der Wind ist leicht, im Gegensatz zur Herrlichkeit Gottes, die schwer ist, die kabot ist, ist alles andere flüchtig und hat keine Substanz. Herrlichkeit Gottes, das Wort kabot, hat in sich selbst, das Wort in sich selbst, löst sofort bei den Hebräern Assoziationen danach aus, dass die Herrlichkeit Gottes schwer, gewichtig, gewaltig ist. Und nur, du kannst es auswendig lernen und es bedeutet noch dir noch nichts. Du musst das schmecken. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, als ich das zweite Jahr von meinem Studium aus Amerika, immer bin ich im Sommer immer zurückgekommen, habe hier auf der Baustelle gearbeitet, um mir das Geld dann zu verdienen für das nächste Studienjahr. Und ich bin mit Freunden in die Lausitz gefahren. Wir waren da an so einem See und mein Herz war voll von einer Entdeckung. Ich habe entdeckt in dem, und ich habe Worte dafür gefunden, was der Sinn des Lebens ist während des Studiums. Ich habe diesen Satz von, was ich schon immer in meinem Herzen gespürt habe, habe ich das erste Mal John Piper hören sagen, als er gesagt hat, Gott ist am meisten verherrlicht, wenn wir unsere größte Freude an ihm haben. Und ich habe das erste Mal gehört und ich habe zu mir selber gesagt, das sind Worte, die beschreiben, was ich seit Jahren gefühlt, erahnt habe. Preis den Herrn, hier hat jemand endlich Worte gefunden, um das auszudrücken. Und wir fahren da an die Lausitz, an den See irgendwo. Und ich sage zu meinen Freunden, wisst ihr was, ich habe eine gewaltige Entdeckung gemacht. Ich habe Worte dafür gefunden, um den Sinn des Lebens zu beschreiben. Der Sinn des Lebens ist, Gott zu verherrlichen, indem wir unsere ganze Freude haben. Und die saßen da, packten ihre Sachen aus und lassen, ja, und wer spielt mit Uno? Und meine Welt fiel zusammen, weil ich gesagt habe, ich habe im Moment mehr entdeckt, als was das Universum zusammenhält. Ja? Stell dir mal vor, du könntest sozusagen Archimedes, Heureka, ich habe es gefunden. Ja? Du hast die Mega-Entdeckung gemacht und ihr wollt mit mir Uno spielen. Ja. Aber ich kann es nachvollziehen. Worte sagen das nicht. Es muss ins Herz fallen, ja. Und ich meine, euer Amen hat schon ein bisschen eben vor uns angezeigt, dass ihr das gekostet habt, dass ihr das geschmeckt habt. Es gibt keine noblere Mission, als für die Herrlichkeit Gottes zu leben, ja. Die Massenmission steht im Schatten, ja, von dessen, was es bedeutet, für Gott zu leben. Und ich habe euch einfach, weil dieses für die Herrlichkeit Gottes zu leben, eine Alltagsgeschichte ist. Es ist nicht etwas, worauf wir warten, bis wir in der Gegenwart Gottes sind, sondern was wir jetzt schon umsetzen können. Aus diesem Grund habe ich euch, um uns das zu im Alltag das mehr und tiefer auszuleben, habe ich euch so eine Liste von 7 Punkten, zu denen wir vielleicht nicht alle kommen, mitgebracht aus den Psalmen, die mich am meisten geprägt haben über die letzten 20 Jahre. Das heißt, ich habe mir einfach mal die Psalmen angeguckt. Ich habe eine 23-jährige Geschichte in den Psalmen des Lesens, des Studierens, des Meditierens. Und ich habe mich mal gefragt, welche theologischen Themen haben mich in den Psalmen am meisten geprägt, die letzten 20 Jahre. Und anstelle euch eine Exegese über einen Psalm zu machen, wie ich das normalerweise mache, erzähle ich euch einfach so ein bisschen aus meinem eigenen Leben, welche Dinge mich am meisten geprägt haben. Nummer eins, das allererste. Das allererste theologische Thema, was mich am meisten geprägt hat, ist die Entdeckung in dem Psalm, dass die Psalmisten wissen und es immer wieder zu ausdrücken, dass God is beautiful. Leider gibt es im Deutschen nicht so ein tolles Wort dafür, deshalb übersetzen wir es einfach mal mit Gott ist schön. Im Englischen klingt das noch besser. God is beautiful. Und die Idee dahinter ist, dass Gott selbst das Zentrum und der Ursprung und das Ultimative aller Schönheit ist. Wir sehen das zum Beispiel in folgendem Psalm. Im Psalm 27, Vers 4 schreibt David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Schönheit des Herrn und nachzuforschen in seinem Tempel. Und dieses Eines ist auch diese hebräische Art zu reden, wenn du David vor die Wahl gestellt hättest und gesagt hast, was ist dein Hauptziel? Wofür lebst du? Welche Uhr tickt in dir? Hätte David gesagt, mein Leben geht darum, die Schönheit Gottes anzusehen. David wusste, dass Gott ist schön. In Psalm 145, Vers 5 schreibt ein anderer Psalmschreiber und er sagt, nachdenken will ich über die herrliche Pracht deiner Majestät. Das ist eine andere Überschreibung dafür, dass Gott selber schön ist. Man kann das vielleicht so ein bisschen sich vorstellen. Ich hatte Besuch vor 14 Tagen, zwei Amerikaner, und war mit denen an der Frauenkirche. Und wir saßen da in einem dieser Restaurants an der Frauenkirche und hatten diesen Blick da vor uns. Und der eine Freund von mir, der guckte immer wieder dahin und er hat gefühlte 500 Mal am Tag an dem Abend zu mir gesagt, hier muss ich meine Frau herbringen. Ja. Und es war sowas fantastisch, ja, es waren diese lauen Abendtage und das Mikrofon.
Es waren diese lauen Abende und man hat auf diese Kirche geguckt und man hat einfach dieses Gefühl gehabt, die Architektur und das Licht und die Farbe, es ist einfach nur schön. Und wir haben einfach da gesessen, ja, literweise kaltes Wasser getrunken und haben uns das Ding angeguckt und haben einfach nur gesagt, es ist einfach nur schön, ja, es ist einfach nur schön. Und du hast dir diese Kuppel angesehen, ja, und diese Harmonie von den Rundungen und diese kurzen Giebel, die da hochgucken, ja, es war einfach nur schön. Und dann kam auch noch so eine italienische Operntruppe, stellte sich da auf und sang italienische Opern und es war einfach schön, schön. Ja, so würden die Hebräer das auch sagen, ja, es war einfach nur schön. Es war eine Harmonie dahinter und ich wusste, ich habe mich mit ihm dann unterhalten, weil er ist natürlich auch Christ. Und ich habe es ihm gesagt, es ist ein Indiz. Und alle Leute saßen da drum und genossen das, dass der Mensch sich nach Schönheit sehnt. Und dass in dem Menschen es Gefühlsregungen gibt und Schönheit bewundert wird und dass wir Schönheit genießen, ist ein Indiz dafür, dass es eine ultimative Schönheit gibt. Und das ist Gott selbst. Und Gott hat Architektur. Er hat, ich weiß nicht, ob ihr euch schon einen Baum mal angeguckt, ich nehme einfach mal einen Baum als Architektur jetzt, ja. Der sieht einfach so wie der da draußen, ja. Der sieht einfach schön aus, ja. Der ist nicht krumm und bucklig und irgendwie so schräg, dass er die Augen wehtun. Normalerweise sehen Bäume einfach schön aus. Und Gott hat einfach das, was er geschaffen hat, schön geschaffen, um uns zu ziehen, um uns einen Geschmack dafür zu geben und zu sagen, du sehnst dich nach Schönheit, komm zum ultimativen Maß aller Schönheit und das bin ich. Gott ist schön. Man kann es nie so richtig beschreiben. Man kann immer nur so ein Gefühl dafür kriegen. Jeder von euch hat schon mal eine Postkarte aus der Schweiz geschickt, ja, mit den tollen Bergen oder wo auch immer, ja. Und du schreibst dann immer hinten drauf, das sind die Berge, wo ich gerade bin. Sorry, es sieht noch viel gewaltiger aus. Die Postkarte kann es nicht so beschreiben, wie es wirklich ist, ja. Und so ist es mit den natürlichen Dingen der Schönheit. Sie sind ein Abbild von der Schönheit Gottes, aber sie sind wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie, ja, aus den Schweizer Alpen. Man kann ein Stück davon erahnen, wie toll es ist, aber sie ist nur dazu da, nicht die gleiche Schönheit zu vermitteln, sondern dich zu ziehen zu dem, der wirklich beautiful ist, der wirklich schön ist. Okay, Nummer 2. Die zweite Sache, die mich intensiv geprägt hat,
ist die Erkenntnis aus den Psalmen, ich sage es auch nochmal in Englisch zuerst, that God delights in me, dass Gott Gefallen an mir gefunden hat. Gott mag mich. Ich habe euch es wieder Psalm mitgebracht, Psalm 18, Vers 20, schreibt wieder David, er sagt, der Herr führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Ja? David, und das ist das Interessante, du liest die Psalmen und du verstehst die Welt nicht und du fragst immer, woher, das ist ja schon fast anmaßend, ja, woher kennen diese schwachen Menschen, oder woher haben sie diese Sicherheit, zu sagen, Gott mag mich. Ich meine, wir alle kennen das Leben von David. Ja? Geschwindelt, betrogen, gelogen, ja? Von den ganz schlimmen Sachen ganz abgesehen. Ja? Das war nicht so der super geistliche Held, ja, gleich kurz nach Jesus oder kurz vor Jesus. Das war einer wie du und ich. Und interessanterweise hat er dennoch, trotz seiner Schwächen, hatte er in sich eine Gewissheit, ja. Die hat gepocht, wie sein Herz, was sein Blut pumpt. Er wusste, Gott mag mich. Und das inmitten von Schwierigkeiten, ja. Der Herr führte mich ins Weite, heißt, ich war vorher in der Enge. Ich wurde bedrängt. Geld war alle. Arbeit war weg, ja. Asylbescheid war noch nicht da. Und trotzdem, er wusste und er hat in seinem Herzen diese Gewissheit, wenn ich dran denke und einfach Gott mal fragen könnte, ja, Gott, wie fühlst du dich über mich, ja? Dann hat er damit so nachgedacht, hat gedacht, oh, das sind, Gott hat wohlige Gedanken über mein Leben. Er mag mich, er findet mich klasse. Ah, da fehlt eine Bibelstelle. Psalm 56, Vers 10. Dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe, denn dies habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Ja, das ist noch ein anderer Ausdruck, wo der Psalmist sagt, egal was passiert, eines weiß ich, Gott ist für mich, er ist immer für mich da, er steht hinter mir. Und diese Erkenntnis, einfach zu wissen, dass Gott den Unterschied weiß zwischen Rebellion und menschlicher Schwachheit, hat mich wie eine Rakete in meinem christlichen Leben abzischen lassen, ja, Gen-Moss-Mission. Nichts hat mich so sehr in Gott verliebt werden lassen, nichts hat mir so viel Freude zu geben, wie früh aufzustehen, um in dem ersten Gedanken zu wissen, er mag mich. Und das ist was ganz Erstaunliches. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass du da sitzt und sagst, ja, das ist ja selbstverständlich, ich bin ja so eine super Type, ja. Was soll denn Gott denn sonst anders machen, ja? Wenn ich mich so angucke, ich mag mich ja selber, da hoffe ich, dass Gott mit mir einer Meinung ist, ja. Gott mag dich nicht, ja, weil du so besonders toll bist, interessanterweise. Und es hat einen anderen Grund. Lucy singt im Moment, also meine Tochter ist 4 Jahre alt, sie singt ein Lied und ich bin so dankbar für den Kindergottesdienst, ja, weil Lucy singt und summt den ganzen Tag christliche Lieder, wo ich einfach nur sage, wow, total toll, dass es Kindergottesdienst gibt, ja. Und eine Mama, die musikalisch ist, weil von mir hat sie es nicht. Sie singt ein Lied, ja, werdet ihr gleich sehen, dass sie nicht von mir hat, ja. Sie singt ein Lied und das geht folgendermaßen. Gott hat mich in sein Herz geschlossen, von meinem Kopf bis zu den Flossen. Er liebt mich ganz mit Haut und Haar. Bis hierher, ja, sagt mein theologischer Verstand, ja. Und dann gibt's noch eine Zeile, ja, dann sage ich, au. Und die geht, für ihn bin ich der Superstar. Ich lasse es trotzdem singen, ja. Also es ist trotzdem noch okay. Aber in dem Augenblick, ja, wo kommt, ich bin für ihn der Superstar, da sage ich mir, okay, mit 4 Jahren kann man das noch singen, ja, mit 22, ja, sollte man dann anfangen, den Text umzudichten, ja. Gott mag mich nicht, weil ich der Superheld bin. Ich bin der Superstar. Ohne mich kommt er nicht aus, dann muss er mich mögen. Es gibt einen anderen Grund, warum Gott uns mag, warum er dich mag, warum er Gefallen an dir gefunden hat. Und den kann ich dir nicht nennen. Es ist ein Mysterium. Es ist ein Geheimnis, wie es sein kann, dass Gott Gefallen an dir gefunden hat. Es gibt auf dieses, ich glaube es zumindest, auf dieses Warum keine ultimative Antwort. Ja? Du frag mal Gott, Und frag mal, Gott, in dem Psalm steht 28, du hast Gefallen an mir. Warum? Was ist es, was dich dazu bewegt hat, dass du mich magst? Und ich glaube, es gibt keine Antwort, die dich auf den eigentlichen Ursprung zurückführen wird. Es ist ein Geheimnis im Herzen Gottes, warum er auf dich geguckt hat und gesagt hat, ich habe Gefallen an dir. Natürlich hat Gott in zweiter Hinsicht auch Gefallen an dir, weil du für ihn wohlgefällig lebst. Gott reagiert emotional auf dein Leben. Heinz steht früh treu auf, ja, für seine Familie, geht ja arbeiten, klingelt der Wecker, würde gerne ein bisschen länger schlafen, ja, und nimmt sich vor, ich arbeite heute für die Herrlichkeit Gottes, ja. Und Gott guckt auf Heinz und sagt, Heinz, das gefällt mir einfach, ja. Und er reagiert sozusagen auf die Bewegung des Herzens von Heinz und sagt, du lebst für mich, ich mag das, dass du für mich lebst. Und damit ist so in gewisser Weise so ein Hin und Her da, ja. Aber warum ursprünglich Gott Heinz geliebt hat, ja, ist ein Mysterium. Liegt nicht an seinem schönen grünen Hemd. Ja, auch nicht an seiner tollen Frau, an seinen, keine Ahnung, wie viel bist du, 2,2 Meter oder irgend sowas, ja, irgend so, ja. Es gibt nichts, wo ich sagen könnte, ja, na okay. Lass mich nicht weiter reinreiten, Heinz. Es gibt noch ein Indiz, und das ist gleich Nummer 3. Warum, aber es führt uns nur einen Schritt weiter und nicht zum wirklichen eigentlichen Ursprung. Warum Gott uns mag, und das ist Thema Nummer 3. Was mich sehr geprägt hat, ist die Idee, die auch in dem Psalm sehr oft vorkommt, dass Gott dich souverän auserwählt und vorherbestimmt hat. Das heißt, die Idee ist, warum magst du mich? Würde vielleicht Gott sagen, ich habe dich souverän vorherbestimmt, dass ich dich mag. Ich habe souverän dich auserwählt und vor Anbeginn der Welt und gesagt habe, ich setze meine Liebe auf dich. Das erklärt immer noch nicht, warum das Gott so gemacht hat und warum dich. Aber es ist ein Schritt wenigstens zurück. Hier steht im Psalm 33, Vers 12. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, was er sich erwählt hat, zu ihm zu gehören. Gott hat einfach aus den vielen Völkern der damaligen Zeit gesagt, Israel habe ich mir erwählt. Und so hat er uns heute erwählt, so hat er dich als Christ erwählt. Wenn du sagst, Jesus Christus ist der Herr, dann geht das nur, wenn Gott vorher dich souverän vorherbestimmt hat, Psalm 33, Vers 12, zu ihm zu gehören. Ebenso haben wir es hier als nächstes im Psalm 105, Vers 5 bis 6. Da heißt es, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, die Zeichen der Urteile seines Bundes, da geht es aus dem Auszug aus Ägypten, ihr Nachkommen Abraham, seine Sklaven, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Und ich weiß nicht, wie du dieses Wort Auserwählte liest. Und ich möchte auch niemanden auf die Füße treten, der nicht meiner kalvinistischen Überzeugung ist. Ja, ich möchte euch ja nur gewinnen, ebenso Kalvinisten zu werden wie ich. Ich sage euch nur, wie es mir emotional geht. Ihr müsst ja im Endeffekt selber, müsst ihr überzeugt sein von der Heiligen Schrift, ja, was das Richtige ist und welche Art von Auserwählung es gibt. Aber ich lese dieses Wort Auserwählter. Und in mir löst es einfach einen Genuss aus. Einen Genuss, eine Dankbarkeit, eine Privilegiertheit. Und es ist nicht so, dass ich auf mich gucke und sage, wow, ich bin der Auserwählte, ja, ich bin der große, tolle Held. Sondern ich gucke auf mich und ich werde kleiner und Gott wird größer. Das passiert mit mir, wenn ich dieses Wort Auserwählter lese. Ich war mal in einer Seelsorge bei einem Psychologen, der kein Christ ist. Und der hat herausgefunden, dass ich also Christ bin. Also ich habe einen Freund begleitet dahin, wir sind zusammen hingegangen. Und er hat den Freund da beraten und ich saß mit dabei als Unterstützung. Und da fand dieser nicht christliche Psychologe raus, dass ich Christ bin. Und der mochte irgendwie Christen nicht und sagte mir, ja, dann bist du wohl einer von den besonders Auserwählten. Und erwartete jetzt von mir, dass ich sage, nein, nein, so funktioniert das nicht, ja. Und ich in meiner Torheit, ich war ja erst ein halbes Jahr Christ, ja, sagte, ja.
Und damit war die Seelsorge-Session beendet. Ja, das war dann sozusagen Schluss. Ja, kam dann nur noch die Verabschiedung. Der wusste einfach nicht weiter. Ja, der war so überrumpelt, der war sprachlos. Ja. In mir, er hat wahrscheinlich gedacht, dass ich unwahrscheinlich arrogant bin, das zu sagen, dass ich auserwählt bin, dass ich besonders privilegiert bin. Aber in mir bringt das keinen Stolz hervor, sondern genau das Gegenteil. Es macht mich auf eine wunderbare und kostbare Art und Weise klein. Und es ist so schön, in der Gegenwart Gottes klein zu sein und ihn groß zu sehen. Es ist was Tolles. Und ich bete dafür, ja, jeder, der kein Calvinist ist, sondern Arminier ist und sagt, ich verstehe das nicht, Gott liebt alle Menschen gleich. Und ich liebe natürlich zu diskutieren, ja, aber wenn ich nicht mehr diskutiere, ja, bete ich im Geheimen, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft, dass meine Freunde und einer meiner besten Freunde, ja, der weigert sich, Calvinist zu werden, ja, aber ich bete für ihn, ja, dass er diesen Geschmack davon bekommt, ja, wie toll das ist, auserwählt, berufen, vorherbestimmt von Gott zu sein. Es ist etwas, man kann es nicht beschreiben. Ich kann es nur sagen, was meine Beziehung zu Gott auf wunderbare Art und Weise intensiviert hat. Nummer 4, machen wir noch eins. Und vielleicht machen wir irgendwann mal später weiter. Nummer 4 ist, das Genießen Gottes, also diese drei Punkte, dieses Gott ist schön, Gott mag mich und er mag mich, weil er mich vorherbestimmt hat und auserwählt hat, die fallen, und viele andere auch, sie fallen in ein Herz. Sie werden lebendig und sie bestimmen auf eine tiefgreifende Art und Weise unser Leben, wie so eine Art Knete, ja, wird das geformt, erst wenn du eine Weile diese Knete bearbeitest. Am Anfang ist die Knete hart und brüchig und du kannst mit ihr noch nichts anfangen. Je länger du mit einer warmen Hand auf diesem Ding drauf, keine Ahnung, wie nennt man das, ein anderes Wort für kneten, ja, das Ding bearbeitest, nach einer Weile wird das sanft und geschmeidig und formbar. Unser Leben, unser Herz, unsere Seele formt sich gemäß den Gedanken oder in die Gedanken Gottes hinein. Wir erleben die Faszination dieses Gott ist schön. Wir erleben es in unserem Herzen, indem wir Folgendes machen. Nummer 4, was mich unwahrscheinlich geprägt hat in dem Psalmen, ist, das Genießen Gottes geschieht durch Nachsinnen. Oder die Psalmenschreiber nennen das auch manchmal Meditation. Und den Psalm habe ich schon gehabt und da steht zum Beispiel drin, es sagt David, nachdenken, nachsinnen, meditieren will ich über die herrliche Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Was David macht, ist, wenn er sagt, nachsinnen will ich, was er da macht, sagt nicht, ich schreibe mal schnell eine Seite auf, was Gott alles so ist und was er kann, sondern er setzt sich hin und er denkt so bei dem Nachsinnen darüber Folgendes nach. Die nächste Viertelstunde werde ich einfach dazu haben, mit meinen physischen Augen ins Leere zu starren. Und ich denke einfach darüber nach, wer Gott ist. Und über diesem Nachsinnen, über diesem Nachdenken, über diesem Meditieren wird das Herz von David wie diese Knete. Sie wird weich und Gott kann seine Gedanken reinsetzen und reinlegen und David spürt die Gewichtigkeit, dieses Kabot, diese Herrlichkeit Gottes darüber, wer Gott ist. Jetzt muss ich es leider so sagen, ist, dass keine Generation hat es so schwer, darüber nachzusinnen, zu meditieren, wer Gott ist, wie unsere Generation. Weil die Technik und uns, die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir leben, uns bombardiert mit Informationen, dass unser Gehirn schon gar nicht mehr die Zeit hat und in der Lage ist, mal nachzusinnen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe fast keine Vorstellung mehr, wie das Leben war vor diesem Teil. Ich habe das Ding 3 Jahre. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr das meine Lebensgewohnheit bestimmt. Ja? Ich habe mich irgendwann mal erschreckt, dass ich früh aufwache, weil es auch ein Wecker drin, ja. Und als allererstes diese Bewegung mache hier. WhatsApp. Ja? Wetter, Nachrichten, E-Mails, Ja, so. In der Straßenbahn. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher Straßenbahn gefahren bin, ein Stück was gelesen habe und dann habe ich einfach so das rollen lassen, ja, und habe drüber nachgedacht. Noch besser hatten es die Leute vor 100 Jahren, die eine Stunde Gehweg hatten. Immer den gleichen, jeden Tag. Was haben die gemacht ohne iPhone? Ja? Die haben zum Beispiel die Herrenhute, wenn sie in den Gottesdienst gegangen sind, mussten sie laufen. Die haben Zeit gehabt zum Nachsinnen. Eine tolle Sache. Wir müssen unser Leben jetzt arrangieren, wir müssen uns anpassen. Ja? Ich verschenke mein iPhone nicht. Ja? Sondern, aber was wir machen müssen, ist, wir müssen unser Leben anfangen, so zu gestalten, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, dass wir uns diesen technischen Möglichkeiten, die auch toll sind, auch der Gefahren bewusst sind, was wir drin haben. Ich sage euch nur ganz kurz, was das Ding von der Gefahr hat. Ich habe es noch irgendwo aufgeschrieben. Dieses Teil hat die Gefahr, diesen Drang, den wir in uns haben, oder es gibt mehrere Dränge, die der Mensch so ein bisschen in sich hat, die verstärkt werden aufgrund eines schnellen Zugangs. Das erste ist der Drang zu erfahren, ob es was Neues gibt. Ist komisch, ja. Aber mein Leben, ja. Also ich kann, wenn ich nur einfach mal zurückgucke, ja, so das letzte Jahr. Was, wo gab es an wertvollen Neuigkeiten, die ich früh um 6:30 hier raus entdeckt habe? Wertvoll. Das kann ich in einer Hand abzählen, ja. Aber in mir drin ist dieser Drang, gibt es irgendwas Neues, was ich wissen muss. Und das muss man einfach, sag mal so, das zu wissen einfach, dass ich diesen Drang habe und dass du diesen Drang vielleicht auch hast, ja. Aber dass der nicht unbedingt gefüttert werden muss, ist eine tolle Sache zu wissen. Weil jetzt kann man bewusst sagen, warum mache ich heute früh erstmal gleich WhatsApp oder CNN oder so, weil es ist ein Drang, gibt es was Neues. Ist aber ein unwichtiger Drang. Ja. Es kann durchaus noch 1,5 Stunden warten, zu erfahren, was es neu in der Welt gibt. Komischerweise, ja, als ich studiert habe in Kansas City, das gibt so eine Geschichtslücke in meinem Leben. Ich habe eine 8-jährige Geschichtslücke. Ich kenne mich von 1998 bis 2006 in der Politik überhaupt nicht aus. Ich hatte keinen Fernseher, keine Nachrichten und habe in 8 Jahren glücklich gelebt. Ja. Es geht irgendwie auch. Das war einfach nur eine Predigt-Illustration dafür, dass dieser Drang, gibt es was Neues, nicht unbedingt gefüttert werden muss. Der zweite Drang ist ein Drang, ein eigenes Ego zu füttern. Ich bin bewusst nicht bei Facebook, nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil ich meine eigene schwache Schwäche in mir kenne. Ich habe eine Schwäche für Anerkennung. Ja? Ich mag das, wenn die Leute klatschen, wenn ich auf die Bühne gehe. Ja? Nein, okay, nein, nein, nein. Also und ich bin bewusst nicht bei Facebook, weil ich genau weiß, wie die Motivation läuft. Ja? Du postest was abends und früh ist der erste Griff, wie viel Likes habe ich gekriegt. Wie viele Leute mögen das, was ich da draufgestellt habe? Ja? Und du kannst weiter bei Facebook sein, ja, nicht abschaffen. Ich sollte einfach nur bewusst machen, du hast einen Drang, gemocht zu werden. Und der Drang muss nicht unbedingt gefüttert werden. Ich sage euch, ich mache noch einen Drang und dann sage ich es, warum. Das dritte ist der Drang nach Unterhaltung mit Belanglosem. Ich habe den auch. Ja? Ich kenne auch diese knuseligen Katzenvideos, ja. Diese Hunde, die auf irgendwelchen Ponys reiten, ja, und sich den Schwanz verbiegen oder keine Ahnung. Ja, ich meine, ihr kennt das alle, ja, dass der Hamster, der es dann doch schafft, irgendwie da hoch und wieder runter oder so, ja. Ist das nicht interessant? Wir haben einen Drang, ja, nach belangloser Unterhaltung. Und es ist nicht schlecht, ja, so ein bisschen Unterhaltung ist auch ganz gut. Aber wenn der Durchschnittsmensch 2 Stunden am Tag bei Facebook ist, also der Durchschnittsbesucher von Facebook verbringt 2 Stunden auf Facebook pro Tag, dann wissen wir, dass irgendwo ein Drang mit zu viel Zeit gefüttert wird. Und dieser Drang nach Unterhaltung musst du wissen, weil diese 3 Dränge und noch einige andere mehr, sie rauben uns die Zeit und die Kapazität und sie füllen unser Gehirn. Und wenn es einmal voll ist, das kann nicht mehr. Unser Gehirn hat eine gewisse Kapazität, so viel wie dein Autotank, ja, das fährt 800 Kilometer, dann ist absolut zick aus, alle Schluss. Kannst nur noch schieben, ja, passiert gar nichts mehr. So funktioniert unser Gehirn. Nach einer Weile Information ist es einfach dicht, das kann nicht mehr. Und wenn wir das wollen, wenn wir nachsinnen wollen über Gott, müssen wir in dieser Generation bewusst Ruhephasen einlegen. Müssen wir bewusst sagen, einen Tag in der Woche oder so oder zwei Tage im Monat komme ich mal ohne das Ding aus. Es ist ein bewusstes iPhone-Fasten oder was immer du von Dings hast. Ja. Oder dir einfach Regeln zu sagen, das Ding wird nicht angestellt bis 8 Uhr oder nicht nach 20 Uhr oder wie auch immer. Die Zeit muss sein, wir müssen uns das bewusst machen, damit wir das erleben können, weil wir verpassen das wirkliche Wichtige, wir verpassen den Kaput des Lebens, wir verpassen das Nachsinnen über die Gewichtigkeit Gottes, weil wir uns mit Leichtigkeiten, mit Wind beschäftigen. Und ich wünsche für uns alle, dass wir eine gute Mischung finden als Gemeinde. Ja? Nicht hinterher, altmodisch. Wie heißen die in Amerika? Ja, die nehmen keine Knöpfe. Die Amish People, ja. Keine Knöpfe, keine Autos, kein Radio, kein gar nichts, ja. Nicht irgendwo weltfremd und trotzdem voll in Connection mit Gott. Und dazu ist es einfach notwendig, dass wir in unserem Leben manchmal Zeit absondern und sagen, wir wollen für Gott und Gott allein in diesen 20 Minuten am Tag Zeit haben. Lass mich für uns alle beten. Vater, danke, dass in unserem Herzen du etwas geschenkt hast. Nicht nur ein Wissen, sondern ein tiefes Ja und Amen dazu, dass unsere nobelste und größte Mission, die wir uns je vorstellen können, ist, für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und Vater, ich bete für uns als Jesus-Gemeinde, dass wir Menschen sind, die geistig intensiv leben. Ich bete dafür, dass du uns befähigst, tiefer zu gehen mit dir. Ich bete dafür, dass wir es erleben und schmecken und kosten. Diese innere Sicherheit, du bist schön. Du magst mich. Du hast deine Augen auf mich gesetzt. Und ich kann mit dir und in Kommunikation, in Gemeinschaft mit dir im Alltag leben. Vater, ich bete für uns, dass wir dieses Privileg leben dürfen, schon jetzt, geistig intensiv für dich zu leben. Amen. Und Amen.